Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, mein Co-Founder. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Im ersten Teil sprechen wir heute mit euch über ein absurdes Wochenende, was reif für Verstehen Sie Spaß war. Und im zweiten Teil haben wir Julius Fiedler zu Gast. Und das ist tatsächlich Pascals Bruder. Er ist einer der aufstrebendsten Food-Content-Creator.
Auf der Welt.
Auf der Welt. Er hat eine Millionen-Community inzwischen. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie er das geschafft hat. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Ich finde, wir können eigentlich auch mal so laberisch anfangen, starten.
War das jetzt der laberische Start?
Ich weiß nicht, ob das der laberische Start war, aber ich würde sagen, wir machen den jetzt einfach zum laberischen Start.
Okay, let's go. Hast du ein Thema mitgebracht?
Ich dachte mir, wir reden in epischer, cineastischer Breite einfach. Also, was war denn da los? Also ich würde wirklich behaupten, how much shit can hit the fan, würde der Brite sagen oder die Britin. Wo fangen wir an? Also wir haben ja schon ein paar Mal angerissen, dass die letzten Wochen sehr work-heavy waren und dass wir die letzten zwei Wochenenden durchgeballert haben, work-wise. Was intens war, es hat Spaß gemacht und Bock, aber das schlaucht natürlich, wenn man nicht recovert.
Klar.
Und die Woche natürlich auch. So, und dann dachten wir, hey, große Projektabgabe am Donnerstag, am Freitag, ganz entspannt, 2, 3 E-Mails checken, dann Halbtag Computer zu klappen und
ins Wellness-Resort mit meinen Eltern.
Genau, in die Natur. Richtig abschalten.
Richtig schön.
Gar nichts machen.
Ja.
Und deswegen haben wir auch, weil wir so smart sind, den Computer natürlich zu Hause gelassen.
Damit man gar nicht erst in Versuchung kommt.
Genau, ja. Und dann, was ist dann passiert?
Dann haben wir, also es war super schön, bis Samstag um 20 Uhr.
Ich glaube, es hat sich eingebrannt bei mir. Es war 21.44
Uhr. 21.44 Uhr. Meine Stiefmama, Shoutout an Birgit, hat gerade das Mensch ärgere dich nicht rausgeholt und wollte gerade den Spieleabend einläuten.
Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen, weil ich hatte es perfekt. Ich wollte eigentlich ganz viel Sauna machen, dann um 22 Uhr pennen, schön 10 Stunden pennen, am nächsten Morgen um 8 Uhr aufstehen.
Hier die ganze Zeit, wir machen es richtig spannend.
Ja, und dann einfach geil laufen gehen.
Um 21.54 Uhr.
Kommt ein Anruf, Agentur. Ich hatte früher übrigens immer, mein alter Chef, der hatte immer den weißen Hai als Klingelturm, wenn die Agentur anruft. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Also ruft jemand an, ein Charlie, und sagt, hey, hast du das hier gesehen? Riesenproblem, Shitstorm auf einer Marke.
Ja. Wir uns das angeguckt, bis 4 Uhr nachts analysiert, Team informiert, irgendwie Notfall-WhatsApp-Gruppe, alles klar, irgendwie Überblick verschafft. Am nächsten Tag um 8 Uhr morgens direkt irgendwie ein Call.
Nein, Moment, das war
ja geplant. 8 Uhr morgens der Call geplant. So, das heißt, wir irgendwie um 3 im Bett. Mussten um 7 aufstehen, weil wir am 8. Call mit dem Termin
hast ja schon so eine Krawatte, weil du denkst, okay, ich bin ja eigentlich da, um zu chillen und die Füße hochzulegen.
Genau, um auszuschlafen.
Und auszuschlafen.
Genau.
Da ich lag schon wie ein HB-Männchen in dem Bett und war schon so aggro, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich so böse war, dass mir der Schlaf geklaut wird.
Genau, und dann hat netterweise der Feuermelder sich entschlossen, seine Batterie sich merkbar zu machen, weil seine Batterie leer war. Das heißt, alle 5 Minuten kam ein von der Decke. Wir haben, glaube ich, erstmal 10 Minuten gesucht, was das überhaupt ist.
Ich dachte, es war irgendwie so
eine. Du hast den dann einmal angemacht.
Oh,
dann war Feuermelder an. Dann ist er wieder ausgegangen. Dann war das Piepen weg. Und so um 3, 4 Uhr nachts hat das Piepen wieder angefangen. Du bist dann irgendwann ausgewandert, weil wir hatten so ein relativ großes Zimmer. Da war noch ein anderes Bett, ein anderes Zimmer.
Ich dachte mir echt, ich schlafe draußen auf einer Bank. Das war so eine Katastrophe. Es konnte gar nicht schlimmer werden. Also Horrornacht, kommst überzechtet an, weißt geil, Sonntagmorgen, 8 Uhr, Call. Wie könnte es geiler sein?
Und du wolltest eigentlich laufen gehen?
Ich wollte eigentlich laufen gehen, das konnte ich natürlich skippen nach 3 Stunden Schlaf. Und mit dem Ziel, jetzt am Sonntag irgendwie versuchen, so den Kutter wieder übers Wasser zu bringen. Und dann, bevor wir uns in diesen Call einloggen, checke ich das Handy, wieder eine Nachricht aus dem Büro, also vom Mitarbeitenden. Einbruch.
Einbruch um 4 Uhr nachts, Einbruch im Office.
Ich hätte mir so, wie kann das eigentlich sein?
Ich habe oft in meiner Story vom Wochenende den
Das Einbruch. Kann doch nicht sein.
Ja.
Wie kann das sein?
Einbruch im Büro und dann.
Ja.
Haben wir mit den. Dann habe ich ja noch eine Story und du. Da haben sich unsere Wege getrennt.
Ich muss erstmal zu sagen, haben wir von 8 Uhr morgens bis wirklich 14.30 Uhr versucht, die ganzen Sachen da zu fixen und mit 1000 Leuten kommuniziert, 1000 Sachen zusammengepackt und dann waren so nach 7 Stunden, okay, jetzt sind wir durch.
Sind wir
jetzt können
durch.
Wir mal. unser Wellness-Wochenende genießen.
Was habe ich gemacht? Was hast du gemacht? Du bist laufen gegangen bei 35 Grad in der Sonne. Was habe ich gemacht? Ich bin in die Sauna gegangen. Ich habe gedacht, komm, ich habe doch jetzt noch mal 2 Stunden. Ich versuche, meinen Teil ein bisschen kürzer zu halten. Ich war in der Sauna, einen Saunagang gemacht, komme nackt und natürlich sehr verschwitzt aus der Sauna. Und da sitzt eine ältere Dame mit einem älteren Herrn auf einer Bank, also direkt im Saunabereich. Und ich gucke die an und denke so, die gucken aber irgendwie komisch. Dann bin ich dahin, kurz habe gesagt, hey, ist alles okay bei Ihnen? Nein, es sei nicht alles okay. Der ältere Herr war nicht mehr bei Bewusstsein und es hat die Augen nach hinten gerollt und ich so, okay, scheiße, Wasser geholt. Und im Saunabereich gab es so eine Eisgrotte, da konntest du so Eis, so Crushed Eis quasi nehmen für nach der Sauna. Ich also dahin, diesen älteren Herrn mit Eis eingerieben, ich nackt, er nackt, mit seinem kleinen Runzschniedel da, guckt mich an, ey. Es ist so unangenehm, also klar, irgendwie du hilfst dann ja, aber es war einfach, diese Situation war so weird.
Wie alt war der ungefähr?
Der war 85. So, ist auch ein bisschen dumm, bei, mit 85 Jahren bei 35 Grad in die Sauna zu gehen. Anyways, ich nach oben an die Spa-Rezeption, habe mir irgendwo so ein Mini-Handtuch eingewickelt. Dann hat die Spa-Rezeption sich geweigert, den Notarzt zu rufen.
Mhm.
Dann bin ich irgendwann hinter die Spa-Rezeption, habe das Handy geklaut von dem Typen, der da war. Also, du gibst mir jetzt den Code, weil ich wollte es halt nicht auf mir sitzen lassen, falls wirklich irgendwas ist mit diesem Typen. Ich war da unten bestimmt 20 Minuten, der ist nicht mehr richtig zu sich gekommen, also so voll Atemnot. Naja, ich Notarzt gerufen, die EKG gemacht, Notarzt war dann irgendwann da, den musste ich noch durch den Wald herlotsen, weil dieses Areal von diesem Resort so riesig ist. Ich also in meinem Mini-Handtuch, ja, wo da alles fast rausfällt, durch den Wald gelaufen, diesen Krankenwagen richtig reingelotst, die EKG gemacht, Wolfgang musste mitgenommen werden. So, ich halt noch mit seiner Frau dann da irgendwie ins Hotelzimmer den Sachen gepackt und so. Anyways, so, Wolfgang war dann nach Frankfurt-Oder buxiert worden. Ich habe mich verabschiedet. Wir mussten dann ja auch schon bald los. Kommt zurück in unser Zimmer. Geh duschen, weil ich hatte ja noch gar nicht geduscht nach der Sauna. Geh duschen, komm raus, mein Vater weg. So. Ich zu meiner Stiefmutter. Ja, Birgit, wo ist denn Papa? Papa, holt Pascal ab. Pascal ist kollabiert. Ich so, Alter, ey, es kann doch nicht sein. Und jetzt kannst du übernehmen, was hier passiert ist. Ich muss
wirklich sagen, ich wusste schon, als ich losgelaufen bin, dass das keine gute Idee ist, weil jede Person, die mal bei über 30 Grad draußen Sport gemacht hat, weiß, wie fucking anstrengend das ist. On top, wenn du 3 Stunden schläfst und die Woche so viel Stress haben, das war einfach alles nicht geil. Ich war eh schon grumpy, hab da gekocht. Dann laufe ich los und ich hatte einen Herzschlag von 100, 175 auf 1,10 Meter. Also und 180 ist mein Maximalpuls. Ne? Und je höher der Puls, desto anstrengender die sportliche Betätigung und desto weniger lange kannst du sie halten. Und ich wollte 34 Kilometer laufen, das sind 3 Stunden. Und ich hatte nach 10 Sekunden bei 10 Metern hatte ich den Maximalpuls. Und ich war dann, bin ich so eine Landstraße, wir waren in Brandenburg ja irgendwo, bin ich so eine Landstraße lang gejuckelt. Ich habe echt gemerkt, wie der Kopf glüht. Also ich hätte ein Ei drauf und ich hätte ein Spiegelei auf meinem Kopf braten können. Und dann war daneben so ein See und dachte mir, das Einzige, ich muss in diesen See. Ich muss, mein Körper, es war einfach so der einfachste, logischste Menschenverstand, dieser Körper braucht Kälte und der See ist kälter als draußen. Deswegen bin ich in diesen See gejumpt, hab da erstmal gebadet, um irgendwie klarzukommen.
Und hast deine Energy Gels im
hab
See
dann,
gegessen.
Genau, hab dann so ein paar Sachen gesnackt, die ich dabei hatte. Hab dann einen zweiten Anlauf genommen und muss einfach sagen, es wird mit jedem Schritt schlimmer. Und es war noch so ein kranker Trail, das war durch den Wald, also wirklich nicht so entspannt Wald, wie man es im Film kennt, sondern so hoch und runter. Ich hatte keine Schuhe dafür, das ist mega anstrengend mit so Löchern. Ey, und dann auf einmal Krämpfe und ich habe einfach gemerkt, ich krieg das nicht mehr hin, ich habe die Power nicht dafür. Und da habe ich mich an so einen Laternenpfahl gesetzt, angefangen zu heulen, dann Dad angerufen, habe gesagt, ey, kannst du mich abholen? Geht nada, ich bin einfach out of order.
Letzte Story, ich habe gerade was nachgeholt auf dem Handy. Ich hatte am Montag, sind wir zurückgefahren am Sonntag.
Waren wir noch kurz im Büro, diesen Einbruch checken, entspannt.
Genau, ja, so. Dann am nächsten Morgen hatte ich einen Termin beim TÜV. Geh nach unten, bin mit meinem Auto zum TÜV fahren, Reifen platt. Das war noch die Krönung. Dann habe ich meinen Reifen repariert mit so einem Reifenschaum. Übrigens, krasses, kleiner Tipp, sollte jeder von euch sich besorgen. Es gibt so Reifenpilot oder so nennt man das. Das ist wie so ein Bauschaum, den sprüht man in seinen Reifen durchs Ventil und dann kann man damit wieder fahren. Und dann bin ich zum TÜV gefahren und ich dachte wirklich, also mein Smart hat 2007 mein Baujahr und ich glaube, es ist alles Schrott. Ich hatte echt Schiss, dass ich nicht durch den TÜV komme, aber ich habe sie gerade gegoogelt, die GTÜ Kfz-Prüfstelle in Berlin-Neukölln in der, wo ist sie denn? Harlemer Straße.
Die kann man bestechen, oder was?
Nee, aber ey, biggest Shoutout an diese Prüfstelle, weil die haben mich nämlich durchgelassen. Ich hatte einen Marderschaden, ich musste mein Licht reparieren, 50 Euro, 149 Euro TÜV-Gebühren. Ich darf wieder auf die Straße. Ich habe echt gedacht, dass sie mein Auto einkassieren. Und das wäre nämlich the cherry on top gewesen.
Ja, Wahnsinn. Also das ist gut, dass wir jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Geht das? Eigentlich geht das andersrum, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich habe das Gefühl, dass langsam kriegen wir wieder Land unter den Beinen oder unter den Füßen. Anders, ja.
Nächstes Wochenende steht vor der Tür, nächster Anlauf.
Genau.
Ab morgen mache ich das Handy aus. Okay, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Julius Fiedler.
Hallo, ich freue mich hier zu sein, ist ja Wahnsinn.
Familie Fiedler.
Ja genau, wollte gerade sagen, wie der Nachname vermuten lässt, haben wir eine intime Beziehung. Du kommst aus dem Elternhaus, also Julius ist mein Bruder und du bist wahrscheinlich besser bekannt unter dem Handle @Hermann.
Hermann, genau.
@Hermann.
Heißer, aber Julius ist komisch. Hermann ist der Sauerteig in Deutschland.
Ah, weiß ja, nicht, den man früher in der Schule so rumgereicht hat, ne?
Genau, und Freundschaftskuchen auch.
Freundschaftskuchen? Der Name her.
Ja, es geht, also eigentlich nicht der Sauerteigbrot, sondern wie ein Sauerteigbrot hast du ja eine Starterkultur. Und die gibst du beim Freundschaftskuchen rum und an die Freunde und dann backen die damit schön Kuchen. Das ist wie so ein Kettenbrief. Und das ist der Hermann.
Okay.
Etwas weiterzugeben, ja, was niemals endet.
Okay, spannend. Und unter diesem Handle machst du sehr viel Food-Content auf Social und bist damit sehr erfolgreich?
Insanely inzwischen erfolgreich, ne? Also,
ja, geil.
Ich sag, Hermann, das ist was kaltes Bullen, alle so,
wunderbar.
Also,
wunderbar, ja,
bitte. Ja, du hast auch, wenn du, muss man ein bisschen gleich erzählen, aber auch wenn du in London lebst und also nur englischen Content postest und wahrscheinlich eine sehr internationale Community hast, hast du eine krasse Fanbase auch in Deutschland.
Also, großes deutsches Following wahrscheinlich, oder?
An Stelle 3, glaube ich, dritte Stelle. Und erstes ist USA, dann UK, dann Deutschland.
Ja.
Was aber das Globale ist, hat zwar Vorteile, ist aber natürlich auch, vor allem jetzt für Partnerschaften und so, nicht unbedingt ideal. weil oft, da kommen wir bestimmt später noch dazu, aber es wird oft prozentual gesehen. Ne? Und dann wird gar nicht erst angefragt, wenn deine Follower nicht 60% aus dem lokalen Markt kommen, haben sie gar keinen Bock mit dir über irgendwas zu verhandeln, egal wie viele Follower es sind. 60% sind immer noch von einer bestimmten Summe, können immer noch sehr viel sein.
Von bei dir sind es ja irgendwie zwei, wie viele Follower hast du jetzt? FollowerInnen, muss ich mal googeln.
Bei Instagram sind wir bei 2,3 Millionen.
Und TikTok?
TikTok, müsste ich jetzt gerade nachgucken, ich glaube so 840.
Krass, was ein Gap.
Ja.
Okay, also, so viele Fragen schon. Um das einmal zu strukturieren, erzähl doch mal kurz.
860
okay. Auf TikTok.
Cool.
Okay. Auch interessant, dass du, wobei du hast mit beiden Kanälen gleichzeitig gestartet.
Ja, ich habe mit TikTok angefangen. Instagram war gar nichts los. Dann irgendwann einfach diese Videos immer da auf Instagram reingestellt. Hat gar nicht funktioniert. Und dann irgendwann hat sich es überschnitten, dann war es genau gleich. Und dann ist Instagram durch die Decke gegangen. Und so sind dann auch deine Vorlieben. Also ich bin mittlerweile, habe ich mehr Spaß auf Instagram aktiv zu sein, echt, als auf TikTok. Ja, aber ist auch, weil einfach dein Content mehr belohnt wird in dem Sinne. Sehen mehr, interagieren.
Ja, also der feine Herr hat die deutsche Sprache verlernt.
Man muss das ja mal ganz kurz erwähnen. Ich lebe ja seit 10 Jahren nicht mehr in Deutschland und ich spreche auch deswegen diese Sprache kaum. Außer einmal im Elternhaus an Weihnachten, ja, und ab und zu dann im Familienurlaub. Es rostet ein, es ist ganz schlimm, ich merke das.
Die Angie ist sehr traurig darüber.
Die Angie,
also unsere, Angie ist die Mutter.
Das muss man dazu sagen.
Ja, die Angie ist sehr traurig.
Ich glaube, es frustriert die Eltern ein bisschen. ja, dann ist man in so einem Niemandsland. Das Englisch ist nicht perfekt und das Deutsche geht so langsam weg. Aber ja, man kommt. Das funktioniert ja gerade, es läuft doch.
Also wenn es für 2,3 Millionen Menschen auf Instagram reicht, dann reicht es auch für uns.
Perfekt.
Und sag mal, also bevor wir jetzt reingehen, ne, gib mal ganz kurz einen Überblick, was machst du eigentlich für Content? Wie kommt es dazu? Was ist die Story hinter dir und deinem Profil? Wir wollen richtig tief rein.
Ja, yeah, okay. Das war witzig, also dann fange ich jetzt erstmal mit der, wie es überhaupt angefangen hat.
Ja. Yeah.
Damals war das so, dass ich habe bei Jamie Oliver gearbeitet in der Produktion in England und dann kam gerade Covid. Und so Mitte Covid oder so gegen Ende hin dachte ich, oder habe ich mich auf eine Social-Media-Rolle beworben, wo halt Sinn der Sache war, TikTok war ganz neu gerade. Kann das sein, kommt das hinzeitlich? War das während Covid?
Ja, also 2020 COVID? War so dieser Peak von TikTok, wo alle Leute zu viel Zeit hatten, genau. Und dann war so, boah, da ist nur eine Plattform.
Ja, war das der Zeitraum, genau. Und dann ging es gerade so ab mit TikTok und die wollten halt in der Firma gucken, dass jemand diesen Kanal betreut.
Für Jamie Oliver.
Ja, genau, intern. Aber ich habe in einem ganz anderen Team gearbeitet und deswegen musstest du dich auch einfach bewerben durch einen ganz normalen Prozess. Also ich habe einfach eine Bewerbung gemacht und es war ein TikTok-Video in dem Sinne halt, aber ein Kochvideo. Und dadurch habe ich mich erst mit dieser App erstmal auseinandergesetzt und geguckt, okay, was gibt's da, was machen Menschen auf TikTok, was geht da ab? Nicht nur die Tänze natürlich, das weiß ja mittlerweile jeder. Und damals hatte das schon diesen blöden Ruf. Und es war einfach so witzig zu sehen, wie schnell es sich herauskristallisierte, dass diese Kochvideos ja schon sehr viele Parallelen hatten. Ne? Es gab immer irgendwie so eine Struktur des Videos, egal was der Inhalt war. Am Anfang war irgendwas Wiedererkennbares, am Ende war wieder was Wiedererkennbares und dann drumherum wurde dieser Inhalt strukturiert. Und dann habe ich das eben versucht, ein Video selber umzusetzen. Hat dann bewerbungsmäßig nicht so ganz hingehauen, witzigerweise, aber ich hatte halt diesen Content gemacht. So.
Also er hat dich abgelehnt, sagen wir es, wie es ist.
Ja, er selber nicht, da muss man ihn jetzt erstmal beschützen. Aber ich glaube, es ging dann einfach darum, dass, ich weiß gar nicht, was der Grund war im Endeffekt, aber es hat für die Rolle nicht hingehauen, genau. Und dann hatte ich aber auf einmal eben diesen Ehrgeiz, ich habe diese ganzen Videos gesehen von diesen ganzen TikTokern und den Creators und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt einfach auch mal. Und habe einfach ein Video reingestellt und bin schön ins Bettchen gegangen und am nächsten Tag wachst du auf mit 800.000 Views. Das war natürlich krass, weil das war das erste Video und so eine, ich hatte nichts Vergleichbares irgendwo mal im Internet und dann wirst du ja direkt so mega süchtig. Du denkst ja, hey, fuck, das muss ich jetzt nochmal machen. So, und dann ging es halt ab, dann machst du noch ein Video und am Anfang ist überhaupt kein System dahinter, wie oft mache ich ein Video in der Woche. Ist einfach mal, okay, jetzt habe ich Lust und Laune daran. Und das zweite Video war auch okay und das dritte war irgendwie gar nicht gut. Und das ist, glaube ich, das Problem. Dann hast du nämlich diesen Biss und diesen Ehrgeiz und dann zu sagen, ich muss jetzt wieder das erste Video hinbekommen und ich brauche diese Zahlen. Und es ist schon so ein kleiner Teufelskreislauf, ne, in den man da reinkommt. Aber das hat dann das, so hat das angefangen und das hat mir ein bisschen Antrieb gegeben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt 3 Videos jede Woche und gucke einfach, was daraus wird. Und das war TikTok pur. Und dann irgendwann hat Instagram dann Reels größer gemacht und dann habe ich das einfach auf Reels gepostet und wie ich eben erwähnt hatte, ist dann irgendwann Instagram gewachsen. Jetzt sind wir hier. Witzig, oder? Zu der Frage, die du eigentlich gestellt hast, was mache ich da eigentlich? Also es sind halt, Food Content Creation ist, glaube ich, der beste Term, die beste Bezeichnung. Es ist, momentan ist mein Fokus sehr auf, ich nenne das Naturally Vegan oder Natürlich Vegan, in dem Sinne, dass es gibt ja so viele. Das Problem, was ich habe mit dem veganen Essen, ist, dass da ist ja schon so eine Bias drumherum, ne? So Stereotype, dass, okay, es ist entweder irgendwas Fake Meat oder wir machen unsere Lieblingsgerichte aus der Kindheit vegan, ne? Die Spaghetti Bolognese, die wird jetzt vegan gemacht oder Hühnerschnitzel vegan, wie auch immer, ob das jetzt mit Fake Meat gemacht wird oder aus Gemüse. Und ich glaube, das hat auch alles seinen Platz und Ort, aber was ich viel interessanter finde, ist, dass ja jede Kultur auf der Welt veganes Essen hat. Das nicht als veganes Essen erfunden wurde, sondern das entweder aus der Religion herauskam, weil gefastet wurde vor bestimmten Zeiten oder es ging einfach darum, dass die Menschen kein Geld hatten, um sich das zu erlauben. Tierprodukte waren immer teuer schon. Und diese ganzen Essen versuche ich jetzt momentan eben global aufgestellt zu erforschen und zu gucken, wie kann ich das in Videos umsetzen und den Leuten halt zeigen, vegan hat eine andere Seite. Es gibt nicht nur dieses eine Vegan, was wir alle denken, existiert, sondern man kann auch ganz natürlich vegan essen.
Wie kommst du an diese Rezepte und diese Gerichte?
Wie ich die entwickle?
Wie du die findest. Also weil ich gehe davon aus, so. Die gibt es schon in gewissen Kulturen.
Die gibt es ja alle, ja genau.
Kramen oder wie kommst du da ran?
Also das ist ja mittlerweile, wenn der Ball da mal ins Rollen kommt, ist das halt, ist das Community, ne? Voll viel. Also ich glaube 60-70% mittlerweile, du postest ein Gericht oder ein Video und dann in den Kommentaren, aber auch voll viele in den DMs, kriegst du dann super viele Vorschläge. Ich habe halt mittlerweile eine Liste, die ist unglaublich lang, ich werde da nie durchkommen. Und deswegen ist voll witzig, dass du einfach dann in diese Liste gehst, okay, was mache ich jetzt, welche Kultur, welches Land? Und dann suchst du halt was raus, was Potenzial hat für TikTok oder für Instagram als Video. Weil leider ja nicht jedes Essen unbedingt funktioniert.
Ja, hast du mal ein Beispiel von so einem Gericht, dass man sich das mal vorstellen kann?
Ja, also ich glaube, das bekannteste ist Hummus. Ja, das wäre jetzt hier, es ist natürlich vegan, da ist nichts drin. Keine Tierprodukte, es ist aber super lecker, cremig, es ist gesund. Und das ist jetzt so, was jeder kennt, aber dann gibt es natürlich super viele Gerichte, vor allem in Libanon, siehst du, da geht's so. Das Problem ist nämlich, und das wird auch gleich spannend, wenn wir dann so ins Detail gehen, weil alles, was ich in den letzten 10 Jahren über Instagram gemacht habe, habe ich auf Englisch gemacht. Und da fehlen mir echt ein paar Terms. Das wird ein Problem.
Ich glaube, das wird witzig. Ich freue mich
darauf.
Ich
glaube auch, ja, das wird in sich selber.
Gar nicht so sehr.
Okay, wir abwarten. Ich würde dann jetzt irgendwelche Namen um mich schmeißen. Gut, der Gyokya ist zum Beispiel ein indonesisches Gericht. Das wird aus Jackfruit gemacht. Was halt auch wieder witzig ist, weil Jackfruit ist ja als so ein veganes Ersatzprodukt hier bekannt. Aber da ist das einfach, das wird normal benutzt. Und das wird entweder unreif benutzt, eben für dieses Gericht, dann ist das nicht süß. Oder wenn die Frucht dann halt gereift ist, hast du das auch als süße Frucht. Aber das ist zum Beispiel ein Gericht, also eine Jackfruit. Also die so ein eine Stew.
Ein Topf. Ja.
Gott.
Ein Topf.
Auch alles so Dals, Curry. Da,
ja, genau. So, und dann kannst du natürlich nach Indien. Und dann, also in Indien ist halt super interessant, weil dann hast du Hinduismus und ich glaube 44% ist, glaube ich, die Statistik momentan. 44% aller Hindus sind Vegetarier. Was total krass ist. Das heißt, das ganze Land ist, ein großer Teil des Landes ernährt sich vegetarisch. Und dazu gehört kein Ei. Also Ei ist nicht vegetarisch in Indien. Und im Süden Indiens hast du wenig Milch oder wenig Milchprodukte, weil immer Kokosnussmilch benutzt wird. Und deswegen hast du, es gibt so viele, genau, du hast Dal erwähnt, das gibt es in jeder Region, unterschiedliche Dals. Dann hast du Dosa, kennt jeder wahrscheinlich. Mhm. Idli ist der gleiche Teig, mit dem man Dosa macht. Die sind so klein, das sind so kleine fluffige Pancakes, die sind richtig lecker. Und die werden dann in Sambar, das ist eigentlich so ein kleines Lentil-Curry, reingetunkt. Es ist so geil. Also Indien ist super interessant, weil du auch so verschiedene Layer hast beim Essen. Ne? Es ist nicht immer nur ein Gericht. Mhm. Klar, du hast einen Dal zum Beispiel, aber Dal wird dann mit Reis gegessen, aber Dosa zum Beispiel hast du mit Chutneys. Und da wird es richtig spannend, weil dann wird jeder so am Tisch dein eigener Chef oder dein eigener Koch und du kannst dann halt, okay, ich liebe das Chutney, ich mag es ein bisschen schärfer. Und dann hast du halt deinen eigenen Geschmack, das anpassen, was du zu dem Dosa oder zu den Idli und so weiter dazu isst. Das war super spannend. Also Deutschland Kartoffelsalat, ja, ganz groß im Süden, obwohl der oft mit Rinderbrühe gemacht wird, da wird es dann leicht tricky.
Also das können wir nicht durchgehen lassen.
Okay,
ich glaube, tricky kannst du schon sagen, das ist okay.
Ich mach den Dinglish. Sondern also Linsen, was ist das hier, Linsensalat und so in Deutschland, dann hört es aber auch leider auch schon auf. Es ist dann eher so mediterran, was dann sich sehr für das natürliche Vegan eignet. Griechenland ist riesig. Riesengroß. Wahnsinn. Vegan essen.
Du hast ja, hast du damit mit dem Content angefangen?
Nee.
Oder wie hat sich das entwickelt und warum hat sich das so entwickelt? Also bist du da auf Performance eingegangen? Hast gemerkt, irgendwie das performt, deswegen gehe ich jetzt in die Richtung? Ist das eigenes Interesse? Also wie und warum hat sich dein Content so verändert?
Boah, das ist auch eine mega lange Story, aber ich mach's kurz.
Wir haben Zeit.
Ja, klar. Ich habe damals, also ich glaube, also nee, erstmal kurze Antwort ist nein, es hat so nicht angefangen, überhaupt nicht, weil ich damals auch nicht selber mich vegan ernährt habe. Und ich habe eigentlich, damals hat es wirklich einfach nur damit angefangen, was finde ich selber cool und was wäre ein schönes Video und das koche ich jetzt auf Instagram. Und das erste Video war, glaube ich, ein Tzatziki. Und wenn ich jetzt zurückgucke, ist er grauenvoll. Das die Rezepte, die erste Rezepte, oh Gott, was hat dieser Typ da gemacht? Das war ziemlich lecker. Und dann eben so französische Galette und so. Es war witzig, weil es war eigentlich für mich eher so eine Kochschule. Ich bin nie zur Kochschule gegangen oder hatte eine Kochausbildung. Und irgendwie jedes Gericht habe ich mir selber etwas neu beigebracht, bis ich es irgendwie beherrscht habe. Und dann war es ready zum Film. Und so bin ich irgendwie an die Sache rangegangen. Währenddessen habe ich dann auch mittlerweile bei Jamie im Food-Team gearbeitet, also nicht mehr in der Produktion, sondern mehr mit ihm zusammen. Und das war dann für mich auch nochmal eine Motivation, mir mehr Essen beizubringen. Deswegen hat der Kanal mir eigentlich dabei geholfen, mich dazu zu zwingen, jede Woche 3 neue Gerichte zu lernen und richtig zu kochen. Und wenn du die natürlich ins Netz stellst, kannst du dann nicht einfach so eine halblange Sache machen. Und dann war aber immer der Fokus so leicht auf, am Anfang eben Bio und wie kann ich mir das erlauben, Fleisch zu essen und Milchprodukte zu essen und so weiter, tierische Produkte. Und dann irgendwann ist das ins Regenerative umgestiegen. Ich glaube, das heißt hier anders in Deutschland, also Regenerative Farming.
Die regenerative Landwirtschaft.
Yeah? Okay. Ja, okay. Es gibt
ja,
jetzt fehlt mir leider der deutsche Bezug, da gibt es noch eine andere Bewegung. Nee, etwas, na gut, vielleicht kommt es gleich. Aber regenerative Landwirtschaft, genau. Und dann ging es halt, dann war das so der Inhalt. Ne? Was kann ich dafür Gerichte kochen, die jetzt mit Zutaten bei mir um der Umgebung gemacht werden? Und da war eines der ersten Videos, das relativ gut durch die Decke ging, ein Tofu aus Kichererbsen. Weil die Idee war eigentlich, okay, wenn ich jetzt mich regenerativ ernähren möchte, dann muss ich ja mit Zutaten kochen, die der Natur gut tun und dem Boden gut tun um mich herum. Und dann habe ich eine Firma gefunden oder eine Organisation in England, die eben sagt, okay, wir bringen die Hülsenfrüchte wieder zurück nach England, weil die hier auch natürlich wachsen. Und dann eben aus diesen Kichererbsen diesen Tofu gemacht. Das war total witzig. Und dann ist das so langsam, das war der erste Bezug zu natürlich vegan, weil dieser Tofu heißt burmesischer Tofu, mhm. Burmese Tofu aus Myanmar. Und der ist halt, die essen dort traditionell einen Kichererbsen-Tofu. Mhm. Und der, Gott, wie heißt der? Ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh Gott, Tohu, glaube ich. Tohu Toke ist ein Tofu-Salat und ich glaube, Tohu heißt der Tofu. Auf jeden Fall aus Kichererbsen gemacht. Und dann habe ich erstmal festgestellt, okay, die essen das da ganz normal. Hier ist das mega das abgefahrene Ding. Was gibt's denn noch? So, und dann habe ich halt angefangen, einfach in den Ländern zu forschen. Okay, was sind natürliche Sachen, die dort vegan sind und was kann ich ausprobieren und nachkochen?
Konntest du analog zu deiner Content-Veränderung auch eine Wachstumsveränderung sehen? In deiner Community?
Ja, dann habe ich mich halt selber aufs Vegane umgestellt. Und dann war das ja gar keine Frage mehr. Das Regenerative da, wo auch halt noch Tierprodukte erlaubt waren für mich, ging dann ja gar nicht mehr. Und deswegen war es eher so, der Wechsel war, ne, ich hatte eigentlich keine andere Wahl in dem Sinne. Ich glaube schon, klar, weil ich mich dann in dem Sinne spezialisiert habe. Vorher war alles möglich und ich glaube, es ist ein Problem. Es ist viel besser, wenn man sich spezialisiert und seine Nische findet. Und ich habe jetzt auch im Vegan eben noch eine Nische gefunden, was auch super hilft. Und ich glaube, dadurch ist das dann angestiegen. Vorher war halt ab und zu ein Video, wie dieses Kichererbsen-Tofu, was super gut funktioniert hat. Aber da war kein roter Faden. Und jetzt mittlerweile ist es schon so, dass die Leute eben dieses Konzept akzeptieren und auch deswegen auch hoffentlich auf den Kanal kommen.
Ja, okay. Ja. Und war das, also ich erinnere mich, dass wir vor 2 Jahren Weihnachten zusammen waren. Und da gab es ja gefühlt so einen Durchbruchmoment. Oder? Also
das war doch dieses Pinterest-Video, oder nicht?
War da nicht irgendwo?
So, ah, ja.
Nein. Das war krass. Okay. Also die Familiensachen lassen wir jetzt unterm Teppich.
Ich wollte gerade sagen, wo führt das hin?
Nein. Ich erinnere mich daran, dass
ich mich ausgeschlossen.
Ja, nein, also ich erinnere mich daran, dass das ein Moment war, weil wir haben jeden Tag auf Instagram geschaut und auf TikTok, ich glaube Instagram viel mehr, und jeden Tag hast du wirklich gefühlt 100.000 FollowerInnen gewonnen pro Tag.
Ja, das war witzig. Und das ist auch mittlerweile ein Konzept, das ich auf anderen Kanälen gesehen
habe. Erzähl, das brauchen wir hier.
Das
brauchen wir hier. Okay.
Das funktioniert. Okay. Es ist der Hammer. Es ist also, um das erstmal jetzt hier anzuteasern.
Oh mein Gott, Trommelwirbel.
Ohne Scheiß. 300.000 Follower, bevor dieses Video, ein Video, was aber so nicht stimmt, aber das erzähle ich gleich. 300.000 Follower, dann habe ich dieses Video gepostet, dann innerhalb von einem Monat war es bei 900.000.
Auf Instagram?
Ja. Yeah.
Okay.
Und dann ist das halt durch dieses Video noch über die Million gestiegen. Und dann dann hat der Kanal auf einmal mehr als 1 Million. Das war krass. Aber, das klingt jetzt sehr leicht, dieses eine Video besteht aus 20, 30 verschiedenen Videos. Um das zu erklären, ich habe damals eine Kampagne mit einer Partnerschaft mit Pinterest gemacht. Und die wollten 20 verschiedene Hacks im Videoformat. So. Und die wurden auf meinem Channel gepostet. Und ich hatte, es gab aber eine, ich glaube, ich durfte die am Anfang, wurden die erst auf Pinterest gepostet und deswegen waren die erst nicht auf meinem Kanal. Ich hatte aber schon den ganzen Footage. Das ganze Footage.
Das.
Ja. ich hatte schon das ganze Footage und die Videos waren auch alle schon fertig geschnitten. Dann dachte ich, okay, ich weiß, dass ich jetzt in einem Monat die ganzen Videos über 20 Wochen hinweg auch auf Instagram posten darf. Die waren eigentlich nur für Pinterest ursprünglich. Also mache ich einfach mal einen kleinen Teaser. Dann habe ich eben aus diesen 20 Videos ein Teaser-Video gemacht und gesagt, okay, bald in ein paar Wochen kommen diese 20 Videos, diese 20 Hacks, und habe halt die schönsten oder die hoffentlich viralsten Momente von jedem Video genommen und die halt einfach nur zusammengepackt. Weißt du, oft ist das der Anfang vom Video. Ich versuche immer, mein Video mit irgendeinem Moment, mit den ersten 3 Sekunden anzufangen, der eben deine Aufmerksamkeit greift. Und das waren eigentlich nur die ersten 3 Sekunden von jedem Video mit einem kleinen Voice-Over. Und das Ding ist richtig krass durch die Decke gegangen. Das hatte dann damals 10, ich glaube, es war bei 13 Millionen Views. Aber das ist ja eine kranke Conversion. Ne? 13 Millionen Views, das ist fast 1 Million Follower dann bei rumkommen. Oder was war es? 600, 700.000. So, Aber du brauchst halt schon den ganzen Content auf dem Kanal oder im Backlog, weißt du? Ne? Das hilft natürlich nicht, jetzt einfach nur einen Teaser zu posten und du hast nichts anderes auf dem Kanal oder du kannst das mit dem Kanal nicht bestätigen, dass das ist, was die Leute auch auf deinem Kanal finden werden. Ich hatte schon viele Hacks auf meinem Kanal, deswegen habe ich auch mit Pinterest zusammengearbeitet, weil die gesagt haben, okay, du machst viele Hacks. Wir wollen 20 mehr Hacks, die exklusiv für uns sind. Und dann darfst du es eben nach dem Vertrag posten. Genau, und ich glaube, das spielen so viele verschiedene Kriterien mit, dass zum Beispiel, okay, die Leute sehen diesen Teaser, gehen auf deinen Kanal und sie sehen, diese Videos sind noch nicht auf dem Kanal. Diese 20. Klick, Follow. Yeah? Sehe ich dann irgendwann, wenn die kommen. Aber die scrollen auch durch deinen Kanal und sehen, der macht Hacks nonstop und okay, ich finde das geil, ich möchte mehr Koch-Hacks. Deswegen folge ich dem auch. Das heißt, es ist einfach ein Teaser ultimativ für deine Plattform, für deinen eigenen Kanal. Und das habe ich danach auch noch ein paar Mal gemacht. Das hatte nicht den gleichen Effekt, aber es hat schon sehr, einen sehr krassen Wachstumseffekt. Deswegen würde ich eigentlich jedem raten, der so einen Content kreiert, dass du, auch wenn die Videos auch schon auf dem Kanal sind, dass du ab und zu mal so ein Teaser-Video machst, was auf deinem Kanal stattfindet. Aber so ein bisschen im Voiceover oder wenn du im Voiceover nicht benutzt, dann eben mit Text, es so strukturierst, dass es so klingen könnte, als würde der Content noch kommen. Weißt du? Mhm. Muss ja den Menschen nicht anlügen, aber man kann ja, es wäre eigentlich ein Channel-Teaser, aber vielleicht gibt man nicht weg, dass schon alles auf dem Kanal ist. Und wenn man den Luxus hat und man hat halt 20 Videos schon geschnitten, dann los geht's. Teasern und dann posten. Nicht einfach nur raus mit dem Zeug.
Okay. Meinst du, das klappt für Marken auch?
Marken haben natürlich nochmal eine andere das Problem ist, ich als Content Creator möchte nichts verkaufen. Ne? Und ihr habt da wahrscheinlich jetzt hier die ganzen Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß jetzt nicht leider, wie Marken das überbrücken können unbedingt. Aber ich kann ja ein Video reinstellen und für mich ist das einfach nur Content, den Leute sehen wollen. Als Marke musst du ja erstmal deinen eigenen die Verkaufsmessage überbrücken, weißt du, und erstmal mit Leuten interagieren, damit die denken, okay, cooler Content, ich finde die Marke auch geil, aber ich sehe mir dieses Video an, weil ich das Video cool finde. Stimmt das? Findet ihr das nicht? Ihr guckt beide so mega gechockt, als hätte ich jetzt hier gerade Schwarz in Charlotte in den Boden gestampft. Nein. Findet ihr das nicht? Du hast doch natürlich ein...
Ich konnte nicht so richtig folgen.
Ich muss sagen, ich glaube, du hast die Satzstruktur was.
Ja,
Ich versuch's nochmal kurz zusammenzufassen.
Okay, pass auf. Ich hatte einen kleinen Hänger, weil ich überlegt habe, wie kann ich das denn jetzt...
Also der Junge muss erstmal was trinken, bevor er uns Leute, vom Stuhl putscht.
Hallo, ich bin ja gerade erst hier in Berlin angekommen. Ja?
Man muss auch sagen, ich und Julius sind beide sehr verkatert.
Nein, das muss man nicht sagen. Jetzt ist es raus.
Also Julius ist wirklich, muss man auch mal sagen, tausend Dankeschön, du bist gerade von Amsterdam mit dem Flieger hier angekommen und hast dich 2 Stunden lang
durch... Werde ich hier reingequetscht in das Ding, Mikrofon vor den Mund. Ja. Oh, das geht los. Ja,
das ist wie die Kühe, die Milch geben für dein Dairy Products in deinem Tzatziki, wirst du jetzt hier ausgequetscht. Das ist die Rache der Kuhindustrie.
Wir versuchen das nochmal.
Ja, okay, oh Gott, machen wir das echt. Als Marke hast du ja da, es ist doch so, guck mal, wenn ich als Content Creator ein Video schneide, dann ist das ja einfach nur als Entertainment in dem Sinne. So, stell's rein und Leute wollen es sehen, folgen mir, weil die wissen, ich mache diesen Content. Als Marke ist ja, im Endeffekt möchtest du ja ein Produkt verkaufen. Mhm. So, das heißt, Leute blicken ja da durch und wissen, diese Marke möchte mir ein Produkt verkaufen, das ist eine Ad oder eben Content von der Marke. Deswegen ist es, glaube ich, schwieriger als Marke, es zu schaffen, dass Leute sich organisch diesen Content angucken. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du hast ja du musst das überbrücken, diesen Moment. So, wie sind wir darauf gekommen?
Weil wir dich gefragt haben, ob dieser Teaser theoretisch auch für Brands funktioniert.
Okay, das ist halt die Frage, weil Marken, ich mache jetzt ja zum Beispiel Rezepte und da ist ja eine Struktur, dass ich kann das nicht als Teaser 20 verschiedene Rezepte machen. Was wäre das jetzt für eine Marke?
Genau, also ich nehme mal als Beispiel einfach Nikon, Shoutout, die betreuen wir, Nikon Europa. Wir machen super viele so Behind the Scenes oder auch Hacks, Camera Hacks, um es wirklich eins
cool.
zu transferieren. Und dann könntest du das zusammenschneiden, könntest sagen, hey.
Ja, auf jeden Fall.
Oder keine Ahnung, wenn eine neue Kamera gelauncht wird oder so, wenn wir einen Teaser von den Launch-Videos machen würden, irgendwie, ne, so in die Richtung, könnte ich mir schon was vorstellen.
Aber ich finde zum Beispiel Kamera-Hacks ist ein mega gutes Thema, weil du könntest jetzt ja sagen, okay, Leute, wenn ihr mehr über Kamera-Tipps, wenn ihr mehr Tipps und Tricks haben möchtet, hier kommen 20 Videos oder diese Videos sind schon auf dem Kanal. Das wäre ein super Beispiel, das würde bestimmt funktionieren. Und habt ihr das noch nicht gesehen, dass so mega viele Kanäle mittlerweile, Content Creators, diese Teaser machen? Mm-mm. Ich sehe es so oft mittlerweile. Ohne jetzt den Namen zu nennen, aber es ist zum Beispiel 101 Indian Cooking. Ne? Und dann ist es 20 verschiedene Gerichte, wie du indisch kochen lernen kannst. Komm jetzt auf diesen Kanal.
Oder ja, doch, bei Food, ich sehe es voll oft. Ich sehe es voll oft. Also auch so dieses so, it's stew season, 20 stews. Also so, das passt so seriellen Content anteasern.
Yeah.
So in diesem Herbst.
My new series. Oh my God, honestly. Du siehst es doch so many times. Du siehst es doch so oft, dass I'm working on a new series and it's all about exactly soup pumpkin. Season. Yeah, pumpkin. Yeah. Something, irgendwie sowas, genau.
Summer Veg.
Ja. Und ich glaube schon, das ist für Marc mega interessant. Und man kann das mal ausprobieren, wenn ihr das mit Nikon zum Beispiel gemacht habt, einfach, kostet ja nichts, diesen Teaser, für was schon auf dem Kanal ist.
Und zusammenschneiden. Wir haben ja den Content.
Genau.
So produziert einen Monat. Yeah.
So. Leute.
Da klingelt es im Karton.
Ja, perfekt.
Okay, also Teaser als Hack.
Und ich finde aber auch, um das nochmal zu ergänzen, ich finde sowieso die, als Strategie finde ich super interessant, was könnte man später in einen Teaser umwandeln, weißt du? Damit du eben diesen roten Faden hast, der sich über 10, 5, 15, 20 Videos durchzieht. Und dann sagst du, okay, jetzt können wir daraus einen Teaser machen. Aber einfach der Grundgedanke zu sagen, es gibt etwas, was ich in einen Teaser packen könnte, hilft bestimmt, damit die Leute wissen, okay, ich weiß, ich kann da hinkommen und ich gucke mal, wie die geilsten Kamera-Hacks sind.
Also, ich versuche dieses wunderschöne, wirre und lehrreiche Gespräch ein bisschen zu strukturieren. Also, wir haben einmal den Teaser jetzt gehabt als Hack. Und wir hatten, das hattest du eingangs gesagt, Nische, also Fokus auf in einem Thema, neben dem Thema vegan oder im Thema Food, den Fokus naturally vegan. Ne? Was gibt es noch für Hacks, für Wachstum? Oder was?
Ja, Moment mal, das sind ja hier die zwei großen Dinger. Der Teaser, den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Und dann die Nische ist, das habe ich halt selber gemerkt, dass je mehr man sich fokussiert, es ist wie, wenn du dich limitierst, erweiterst du deine Möglichkeiten. Das ist total witzig. Seitdem ich
mich... Du bist ja richtig philosophisch unterwegs.
Naja, aber ist schon so, oder?
Ja, das hast du so. Guck mal, schön ausgedrückt.
Ja, aber nichts ist schlimmer als ein weißes Blatt Papier. Und wenn du auf einmal mit diesem Naturally Vegan dann, also seitdem ich damit anfange, habe ich unglaublich viele Ideen. Mhm. Ich muss nie wieder über... Ich weiß, da ist nie Leerstand. Ne? Ich muss sie einfach nur entwickeln. Aber die Ideen sind alle da. Und das ist das Geile. Und ich glaube, das macht richtig Spaß, ich weiß, dass es richtig Spaß macht. Ich glaube, dass jeder, wenn er seine Nische findet, dass ihm das auf jeden Fall gut tun wird, ihr.
Das ist eigentlich auch ein richtig geiles Learning für Brands. Ne? Also wenn du eine Content-Strategie hast und du jeden Tag 5 Stunden brainstormen musst, weil dir kein Content einfällt, solltest du vielleicht deine Content-Strategie überdenken, weil eigentlich sollte es dann ja sprudeln.
Es sollte sprudeln.
Ja, es sollte sprudeln.
Stimmt schon, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Andere Hacks, also dann erst so technisch, technisch gesehen. ich sehe es so oft, dass die Videos anfangen und da ist nichts in den ersten 3 Sekunden, was dich greift. Also, das ist deine einzige Chance. Es ist ja jeder muss sich das so vorstellen, es kennt ja jeder diesen Moment, dass du selber im Algorithmus kleben bleibst. Weißt du? Mhm. Du sitzt am Handy, TikTok oder Instagram und du scrollst nur noch durch. Warum bleibst du ab und zu bei einem Video dabei? Und da sind einfach diese ersten 3 Sekunden schon fast zu lang. Die erste Sekunde ist so wichtig. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder sich darauf fokussiert. Das ist der wichtigste Moment im Video. So, und ich glaube, es ist immer ideal, bevor man anfängt zu filmen, zu gucken, was kann ich in diese erste Sekunde packen. Und das nicht erst im Schnitt macht.
Was machst du da? Also, weil ich glaube, viele wissen das. Ich würde schon sagen, dass das Wissen da ist, aber viele kriegen es nicht hin. Also, was machst du in der ersten Sekunde?
Also, was ich gerade meinte, ist eben, ich würde es halt vorher schon skripten. Ne? Ich würde mir vorher überlegen, okay, ich suche mir ein Rezept raus und wieso funktioniert dieses Rezept in der ersten Sekunde? Mhm. Was kann ich in diesem Rezept benutzen, was ich in der ersten Sekunde zeigen kann? Das stimmt jetzt, ist jetzt auch nicht immer so, dass ich das vorher weiß. Ab und zu denke ich auch, okay, ist bestimmt ein Moment, den ich finden werde. Oder oft ist es auch beim Kochen jetzt so, dass es natürlich eher so, wenn du es platest, wenn du servierst, weißt du, ist das dann wie so eine, ja, das ist dann der Moment, den viele am Anfang benutzen. Aber ich würde mir schon immer am Anfang überlegen, bevor ich filme, was kann ich reinpacken, was kann ich in die erste Sekunde packen, weil du dir dann ein bisschen mehr Zeit nimmst, das vernünftig hinzubekommen.
Hast du da so ein paar Beispiele? Also du hast gerade gesagt, der Moment des Servierens, des Auftuns.
Ja, ja. Also zum Beispiel, genau, das ist jetzt erstmal zum Beispiel der Kichererbsen-Tofu. Ich glaube, warum der so gut funktioniert hat, das war nicht das Servieren, weil im Endeffekt sieht er nicht so toll aus. Ja, klar, das ist einfach ein kleiner Block, der ist gelb. Mhm. Er hat eine bestimmte, er sieht ein bisschen weird aus, ich glaube, das hilft. Aber den Moment, den ich da benutzt habe, ist eigentlich, das ist ja erst flüssig und dann wird das über einen bestimmten Zeitraum fest. Coagulated. Nennt man das auf Englisch? Wie heißt das hier? Coagulated? Kann man das übernetzen?
Ich habe noch nie mehr im Leben dieses Wort gehört.
Das ist einfach der Begriff. Genau, das ist einfach das, wenn du etwas, also da ist ja viel Stärke drin in Kichererbsen und eben Eiweiß. Und zusammen, wenn du das kochst, wenn du das erhitzt, also wird er erst geblendet, sorry, ne, im Mixer mit Wasser. Und dann rohe Kichererbsen, die über Nacht eingeweicht wurden. Und dann mixt du, sorry, ich drifte ab, aber es ist interessant. So, und dann blendest du die zusammen. Und wenn du die dann erhitzt durch die Stärke, dann wird das das Wasser mit den Kichererbsen, Mehl sozusagen, verdickt. Also immer noch leicht dickflüssig. Und wenn das dann komplett kalt wird, weil das irgendwo reingießt, dann coagulated das. Es wird also fest. Nicht komplett fest, aber schnittfest. Und das ist eben so mega der satisfying Moment. Ja? Wenn du dieses Flüssige in einen Behälter reingießt, weil das so super dickflüssig ist und das faltet sich so selber über sich und landet dann so super glatt in diesem Behälter. Und dann weißt du ja, okay, krass, das ist der Moment, den ich brauche. Und was ich auch wichtig finde, ist eben das Vortesten. Ich koche nie ein Rezept das erste Mal vor Kamera. Weil während des Kochens siehst du ja, wie das aussieht dann und welchen Moment du brauchst, weißt du? Mhm. Und wenn du das nicht weißt und du fängst einfach an zu filmen, dann verpasst du diesen Moment vielleicht, weil du hast ihn nicht im richtigen Winkel aufgenommen oder du hast es nicht, es sieht nicht gut genug aus, um das zu benutzen. Und deswegen ist das Testen, nicht nur im Kochen wahrscheinlich, sondern ich weiß jetzt nicht, was andere Beispiele wären, aber auch wieder super wichtig für mich.
Du hast ja aber auch sehr ästhetischen Content, ne? Also du legst ja auch sehr viel Wert auf, also ich würde sagen, dass du dich eher in einem High-Production-Value-Feld oder wenn man das jetzt auf einer Skala sich anschaut, von irgendwie Lo-Fi-iPhone-TikTok-Videos zu, okay, High-Value-Production, würde ich dich schon eher auf der High-Value-Production-Seite der Skala einordnen.
Ja, das ist witzig. Das ist aber alles, also es ist so, Gott, es ist kein, ich benutze keine Lichter. Ich filme es auf dem Handy. Also produktionstechnisch gesehen ist da nicht viel.
Krass, aber hab ich gar nicht gedacht.
Ja. Wie sieht dein Produktionssetup aus? Also du hast nur
ein... ist ein Tripod, da ist ein Handy drauf. Das war's.
Und Sound? Also
ist dein Licht immer so?
Handy.
Handy-Sound, du hast noch nicht mal irgendwie einen
Nein.
Du machst das komplett über
das Handy. Das muss ich auch ändern. Aber ich bin gerade ein bisschen zu faul, mich damit auseinanderzusetzen.
Warum ist dein Licht immer so gut?
Ja, das ist halt, genau. Also habe ich mir, damals hatte ich Glück, als ich mit TikTok angefangen habe, dass die Küche sehr hell war. Und ich bin letztens umgezogen und dann habe ich schon darauf geachtet, dass ich natürliches Licht habe. Und da klar, wenn du dann kein Licht hast, dann benutzt du eben Lichter, aber ich finde, das natürliche Licht sieht immer besser aus, vor allem beim Essen. Ja. Aber da ist also genau, da ist nicht viel Production Value.
Also Handy, ja, hätte ich gedacht, aber ich hätte schon gedacht, dass du ausleuchtest.
Ja, also ich habe dann eben auch ein paar Mal Longform-Content auf YouTube probiert und mache das auch immer noch ab und zu und das ist dann auf der Kamera. Aber mit dem Handy, es geht halt so viel schneller und das ist ja Ich sehe momentan einfach noch nicht den... Also ich sehe sehr viel Content Creation auf einer Kamera, auch im Essen. Und ich glaube auch, dass es mir helfen würde, nochmal, wachstumsmäßig. Es gibt einfach... es gibt deinem Channel auch mal ein bisschen mehr Autorität, glaube ich. Je nachdem, was für ein Content du postest. Und ich überlege, ich spiele gerade mit dem Gedanken, umzusteigen, aber der Teaser ist das Problem. Dann sieht der Content ja so anders aus. Und ab und zu, was ich mache so jetzt alle 6 Monate... Und dann Teaser rückwärts, weißt du? Ich sage einfach so, okay, ich habe jetzt wieder 20, 30 Videos gemacht. Jetzt mache ich einfach mal wieder einen kleinen Teaser, was auf meinem Kanal so zu gucken, was es zu gucken gibt. Und wenn ich jetzt auf einmal auf Kamera umsteige, dann sieht das ja alles komplett anders aus und ich kann den Content nicht mehr benutzen unbedingt.
Ich finde es aber schon wild, dass der Teaser so wichtig ist, dass du deswegen dein Produktionssetup nicht veränderst, obwohl du die Annahme hast, dass das bessere Produktionssetup zu mehr Reichweite führt.
Genau, aber auch nur, weil ich jetzt weiß, ich mach bald wieder einen. Okay. Und ich brauche noch ein paar Videos, die dahin führen. Weil ich glaube, es sind einfach 20 Videos, die ich haben möchte für den Teaser. Also ich glaube, dass ich danach vielleicht mal umsteige. Also ich warte einfach nur noch auf den Titel.
Ja, falls dem so sein sollte, sag Bescheid. Wir kennen eine sehr gute Kameramarke aus Japan.
Womit schneidest du deine Videos?
Premiere.
Okay.
Yeah.
Also kein CapCut.
Nee, das ist, TikTok. Ja genau. Ja, nee. Das finde ich, geht einfach viel schneller auf Premiere am Laptop.
Weil du es auch kannst, ne? Weil du
ja, ich habe damals gelernt in der Uni und ja, klar, es ist dann einfach viel easier.
Und sag mal, wie lange brauchst du für so ein Video? Weil du hast gesagt, du scriptest es, du kochst es vor, du musst es researchen, du musst es editen, du musst es filmen.
Ich habe so alles in allem, wenn ich das jetzt wirklich von Montag, like, ich fange Montagmorgen an, wäre es, glaube ich, Mittwochabend fertig.
Nein, 3 Tage.
Ja, yeah. Aber ich ziehe das immer über 3 Wochen. Also ich weiß jetzt, was ich in 4-5 Wochen filme. Weil ich jetzt anfange, jede Woche ein Rezept teste und ein neues dazukommt, weißt du?
Nee, erzähl mal, das verstehe ich nicht.
Das ist so ein Rhythmus, also ich poste momentan nur einmal in der Woche.
Einmal in die Woche postest du?
What?
Einmal in die Woche.
Als und Full-Time-Content-Creator.
Ja, weil ich auch andere Projekte mache an der Seite.
Ja. Also jetzt werden die ganzen Marken nervös, die werden scheißen, schalten jetzt die Budgets cutten.
Ich habe immer 2-mal gepostet, ist auch wenig, aber...
Du hast immer 2-mal die Woche
ganz gepostet? Ganz am Anfang 3-mal. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen, weil ich habe am Wochenende gefilmt und es wurde einfach sehr kritisch. Und dann habe ich gesagt, okay, 2-mal ist genug. Und dann witzigerweise, als ich auf Vollzeit-Content Creator umgestiegen bin, habe ich dann irgendwie auf 1-mal gewechselt, weil ich dann auch noch andere Sachen gemacht habe. Ich habe dann zum Beispiel meinen YouTube-Kanal angefangen mit Longform-Content, bin noch in andere Länder gereist, um eben dieses Naturally Vegan ein bisschen auszubauen und zu gucken, okay, ich nenne das Vegan Cultures auf, ist aber dieselbe Idee, auf YouTube und eben, ne, es ist nicht nur einer, der in der Küche diese Rezepte kocht, sondern ich möchte gerne von den Leuten dort lernen.
Ich habe so viele Follow-up-Fragen noch, einfach aufgrund der Zeit. Vielleicht kannst du noch einmal diese Struktur erklären, die wir gerade angeteasert hatten, diesen Rhythmus,
wie
du da vorgehst.
Ja.
Und dann habe ich eine Follow-up-Frage.
Die Struktur, die 3 Tage?
Genau.
Für mich ist das, das hat sich einfach so für mich herausgestellt, dass ich jede Woche ein neues Rezept entwickle, jede Woche 1 filme und dadurch dann auch jede Woche ein neues teste. So. Aber weil ich die Rezepte so im Schnitt 2-3 Mal teste, zieht sich das über 3 Wochen. Und ich koche die nicht alle, also die 3 Tests hintereinander an einem Tag, sondern ich baue die halt in mein Abendessen ein und so weiter und so fort. Und deswegen ist es für mich viel easier, einfach zu sagen, okay, ich mache jede Woche ein neues Rezept. Ich teste das mittwochs und dann hast du natürlich 3 Tests am Mittwoch, weil das ist ja über 3 Wochen weg, weißt du? Baut sich ja auf. Das ist ja nicht nur jede Woche ein, sondern du testest ja den ersten Test von der Woche davor, den zweiten Test am selben Tag, weißt du?
Okay, ja.
So, und deswegen ist es, das gibt mir aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, und das ist auch ein guter Hack für Creator, aber den werden viele kennen, dass ich dann zum Beispiel beim ersten Test eine Story poste. Und das dann so Cultural Appropriation Fact-Checker, weißt du? Ich weiß dann zum Beispiel, ich habe jetzt zu Hause zum Beispiel Mutterball gepostet, das ist ein Aubergine-Dip. Der wird aber oft mit Baba Ganoush verwechselt. Mhm. Und das hätte ich nicht wirklich herausbekommen, hätte ich das nicht erst auf meiner Story gepostet. Und dann hätte ich es vielleicht falsch genannt. Dann hätte ich wieder gesagt, das ist Baba Ganoush. Das ist aber falsch, weil die Leute, wo Baba Ganoush herkommt, ist es eigentlich nur ein Salat, ein Auberginensalat aus geräucherter Aubergine. Unterscheidet sich auch wieder in verschiedenen Ländern. Total interessant. Aber in Ägypten zum Beispiel ist es dann den Baba Ganoush, den wir kennen. Und das ist einfach so, dass die Stories zu benutzen, um es Fact zu checken, ist super wichtig für mich. Weil eben, ich glaube, voll viele haben Angst vor Cultural Appropriation. Ich möchte nichts Kulturelles anfassen, was das Essen angeht. Weil du kriegst halt mega oft einen mega Backlash, wenn du es falsch machst. Und durch Stories kriege ich es aber relativ oft hin, dass wenn ich mir unsicher bin, ich etwas checken kann, was mir dann entweder bestätigt wird oder ich werde verbessert. Und dann kann ich das eben in den nächsten Test einbauen. Dann checke ich es nochmal und dann filme ich es. Und dann,
Ich habe nochmal eine andere Frage, weil du das eben so in einem Nebensatz angesprochen hattest, dass du auch viele so Side-Projects hast. Und correct me if I'm wrong, aber was ich bei dir schon krass finde, ist, dass du extrem wenig Kooperationen machst, beziehungsweise sehe ich extrem wenig Kooperationen von dir. Und ich gehe davon aus, dass dein Profil dadurch auch nochmal einen ganz anderen Wert hat, ne? Weil, ich meine, wir, glaube ich, kennen alle die CreatorInnen, die alle 2 Wochen was Neues in die Kamera halten. Musst du auch sagen, wenn die Frage dir zu persönlich oder privat ist, aber wie finanzierst du dich denn? Also klar, es gibt wahrscheinlich den Creator Fund, aber wir wissen alle, daher habe ich jetzt nicht die Miete zahlt auf TikTok. Spender. Aber also, wodurch, was sind deine Einnahmen als Creator, weil du so picky bist, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht?
Angie regelt.
Was ist das?
Mama zahlt. Angie
regelt. Achso, ja, genau. Angie regelt, ja. Ja, so läuft es. Ich, das ist ein interessantes Thema. Also ich mache tatsächlich sehr viele, sehr wenige Partnerschaften. Also ich habe, glaube ich, ich habe in den letzten Jahr eine gemacht.
Eine einzige Partnerschaft. Eine einzige.
Und
was war das für eine? Was muss passieren, damit das zustande kommt?
Was war das für eine? Die habe ich vor einer Woche gepostet. Das war eine, das war für einen Milchaufschäumer. Es muss nicht unbedingt viel zu. Das Problem ist an meinem Channel, dass ich immer noch sehr diesen Bezug zu natürlichen Produkten habe. Und ich benutze sehr wenig Fertigprodukte. Und es sind ja gerade die Marken, die etwas beschleunigen in dem Kochprozess, die das Budget haben, um eben auf Instagram oder auf TikTok Werbung zu schalten. So. Und deswegen sage ich sehr oft nein. Zum Beispiel also auch jetzt hier mit veganen Fake-Produkten, Fake-Meat, ne, Faux-Meat, mit solchen Sachen. Ich versuche einfach, meinen Kanal damit nicht zu identifizieren. Und klar kamen die Anfragen rein, aber ich habe es halt abgelehnt, weil ich dachte, es wird mir in der längeren Sicht viel mehr Wert bringen, dass ich nie auf diesem Kanal ein einziges veganes Produkt habe, sondern alle, ne, weißt du?
Ja,
und, ja, yeah, genau. Und das Gleiche zählt aber für bestimmte Zutaten, die in vielen hergestellten Produkten drin sind. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie irgendeine Fear verbreiten oder so, dass das giftig ist oder irgendwas damit dir passiert oder dass es schlimm ist. Aber ich sehe einfach meinen Bezug zum Essen als sehr natürlich an und ich möchte das dann durch eine Partnerschaft nicht unbedingt in eine andere Richtung lenken. Ja. Das ist so jetzt finanziell gesehen ist das dann natürlich nicht doll, weil du sehr wenig mit Marken arbeitest. Und dann habe ich halt damals schon gesagt, okay, ich brauche irgendwelche anderen Einkommensquellen. Dadurch kam dann auch der Gedanke, YouTube Longform zu machen, was relativ gut funktioniert hat am Anfang. Und ich habe halt auch angefangen, meine eigene Webseite aufzubauen und dort die Rezepte zu teilen. Und da kriegt man dann eben dann den Ad-Revenue-Share auch noch.
Okay, da hast du dann Display-Ad.
Genau. Und das, ja, genau. Ist auch zugekleistert. Ganz schlimm, aber sind ja alle so, diese Rezeptblogs. Und was ich halt viel schöner daran finde, ist, dass es ist passiv, es stört, du scrollst durch, aber es ist egal, die Leute sehen ja einfach drüber, die müssen nicht zahlen, die Rezepte sind umsonst, kannst auf die Internetseite kommen, ne? Und ich muss auf meinem Kanal nicht unbedingt Werbung schalten. Und deswegen, ja, yeah, ist das so der...
Hast du deine Rezepte nicht in der Caption?
Nee.
Oh, das stört mich immer richtig bei Food-Videos.
Aber das ist halt das Problem. Deswegen keine Partnerschaften, aber Rezepte nicht in der Caption.
Makes sense.
So, und ja, und da ist noch ein kleines geheimes Projekt, an dem ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Und das hat natürlich auch geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche in dem letzten Jahr jetzt keine Ads.
Cool. Kannst du, wenn dir auch das zu viele Informationen sind, dann block das ab. Aber kannst du sagen, wie viel dabei rumkommt an Display? Also wenn du jetzt, du hast deine 2,3 Millionen FollowerInnen auf Instagram, deine 800.000 FollowerInnen auf TikTok, was kommt dann da an Geld?
Oder an Traffic.
An Traffic oder an Kohle hängen, wenn du dann die Rezepte auf deinem Blog postest?
Also Traffic-mäßig sind es momentan so 100.000 im Monat.
100.000 im Monat. Ja, wobei du sagst ja, also wenn du so sagst, 1% Conversion Rate, also 1% Klickrate.
Ja, genau, aber es ist ja nicht in dem Sinne eine Conversion Rate. Also zum Beispiel
100.000 Viewers, ne? Also People auf der Website.
Also genau, das ist die Frage. Also
nicht Revenue.
Nein. Also, aber 100.000 Users, du differenzierst ja also zwischen Reach und Impressions.
Ja.
Genau, aber es ist ja in dem Sinne, du machst ja keine aktive Werbung für deinen Blog. Das finde ich so krass. Also es ist ja nicht, Julius hat ja nicht in jedem Video den CTA, and now check out my blog. Das hast du ja gar nicht drin. Also es ist ja gar nicht dieser Conversion-Gedanke da drum. Ich glaube, oder dahinter, die kommen ja alle irgendwie einfach über deinen Link in Bio, wenn die...
Als Marke würdest du ja sagen, 1% Klickrate ist gut, ne? Rein theoretisch. Wenn du jetzt, dann müsstest du eigentlich 10 Millionen Views haben auf deinem Kanal pro Monat, dann wären 100.000 Klicks auf die Webseite schon mehr als gut, weil du halt keinen klaren Call to Action hast, ne? So, hast du 10 Millionen Views im Monat?
Auf, ja. Yeah.
Okay.
Ja, yeah. Letzten Monat war 30. Aber das war auch nur wegen, da war ein Video, das in Indien krank, das ist witzig, das möchte ich als Beispiel erwähnen. Ich habe die Conversion Rate beim Teaser, ne?
Also, ja.
Das war das 13 Millionen Views und dann super viele Follower dadurch ergattert. Ich habe letztens ein Video gepostet, ein Dosa-Video, das hatte 17 Millionen Views. Und dadurch, durch das eine Video, kamen 3000 Follower. Das ist halt krass, einfach diesen Wert von diesem Teaser zu zeigen. Hängt vielleicht damit ab, dass das Video in Indien viral gegangen ist, wenn man es jetzt sagen möchte. Aber ja, trotzdem komisch.
Hm.
Ne? Was beeinflusst das, dass ein Video eine krass hohe Zahl hat an Views, aber nicht unbedingt Follower
konvertiert?
Interessant. Also die Frage, wie viel Kohle da hängen bleibt, oder willst du das nicht sagen?
Ach so, die Webseite, ja, doch, also pass auf, da muss ich erstmal dazu sagen, dass die im Langblick ist der organische Traffic über Google wahrscheinlich besser, als es über meinen Kanal zu machen, obwohl 2,3 Millionen Follower sind.
So, was heißt besser? Das heißt, mehr oder?
Ich versuche gerade meine Internetseite so aufzubauen, dass der größte Teil über Google kommt.
Also SEO optimiert.
Genau, einfach SEO optimieren.
Du bist eine richtige Digitalagentur.
Ich fange gerade erst damit an. Also ich arbeite jetzt gerade auch mit jemandem, der die Webseite nochmal umbaut und SEO-freundlicher macht. Aber das war jetzt erst ganz neu im Fokus, weil ich eben sehe, dass es nicht genug ist über den Kanal. Es ist, um das jetzt mal sagen, zahlenmäßig ist Ad-Revenue ungefähr 1.000
im Monat. 1.000 im Monat?
Ja, da kannst du ja nicht von leben.
Ja, krass. So.
Aber das ist auch nur, das ist 3 Monate zurück, die Zahl, die ich habe, weil ich momentan alles umstelle. Und es war nicht für Ads optimiert. So, und ich erhoffe mir, dass sich das jetzt ändern wird, wenn diese ganzen Umstellungen stattfinden. Aber es ist natürlich auch Volumen im Endeffekt. Mhm. Du musst einfach dranbleiben. Aber ich habe jetzt wirklich nur mit dieser Webseite, das so, wie sie jetzt ist, erst vor ein paar Monaten damit angefangen, die so umzubauen.
Mhm.
Ja, und ich meine, es ist natürlich irgendwie einfach ein passives Einkommen, ne? Also
das ist passiv, genau. Und das ist ja auch, genau. Und du hast dann kommt YouTube dazu und dann, ich glaube, du musst dich breit aufstellen, wenn du nicht viele Partnerschaften machen möchtest.
Ja. Und sag mal, du hast gerade gesagt, dass du YouTube Longform machst. Auf den anderen Plattformen machst du Shortform. Also wie differenzierst du zwischen den Plattformen? Machst du einen Unterschied zwischen TikTok und Instagram und dann YouTube Shorts? Also ist das alles der gleiche Content?
Ich bin schon sehr faul in dem Sinne, dass ich werde das schon alles auf jede Plattform stellen. Also ich mache YouTube Shorts, TikTok und Instagram und die sind eigentlich alle gleich. Der einzige Unterschied ist Captions. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Warum?
Ich glaube einfach, weil ich habe auf YouTube, wie nennst du das hier? Captions, die halt nicht nur Auto-Captions, ne? Sondern auf dem Video drauf sind, eingebacken.
Subtitles
quasi. Ja, aber die sind der nonstop. Also ich mache meine Videos immer mit einem Voice-Over. Und auf Instagram habe ich immer nur diesen ersten 3, 4, 5 Sekunden Teaser für das Video. Habe ich auch noch die Caption auf dem Video drauf. Für die Leute, die ohne Ton gucken.
Die Caption hast du auf dem Video drauf?
Ja. Yeah. Zum Beispiel sage ich,
hier ist... Er meint die Subtitles.
Meinst du die
Ach
Caption,
so,
also das,
sorry,
was im
ja,
Post
sind? Ja, sorry, ja, ja, ja.
Die Subtitles, die Untertitel, das Voice-Over, hast du die Untertitel. Also das, was du sagst, das gesprochene Wort, das hast du als Untertitel nochmal auf dem Bild drauf.
Ich bin hier leicht verwirrt. Das heißt aber Captions, sorry, auf Englisch. Deswegen habe ich...
Heißt es nicht Subtitles?
Es heißt Captions. Also
nee, das heißt wirklich, also wenn Instagram es automatisch macht, nennen die das Captions. Und TikTok auch, die nennen das Captions.
Deswegen war ich leicht verwirrt. So, also genau, der Untertitel, Subtitles. Habe ich die ersten 3 Sekunden bei Instagram drin, auf YouTube komplett das ganze Video durch. Ist einfach so, das habe ich damals, als ich die YouTube Shorts geguckt habe, habe ich das überall diese Captions gesehen und dann damit angefangen auf YouTube und es hat ganz gut funktioniert auf YouTube und auf Instagram war es nie nötig. Dann habe ich das am Anfang bei Instagram in den ersten 3 Sekunden mit reingebaut und es hat auch geholfen, aber ich weiß nicht, warum ich den Unterschied bei Shorts mache und bei Instagram. Ich habe eigentlich keine Erklärung dafür. Der Grund, warum ich das beibehalte, ist aber, weil ich irgendwo in meinem Hinterkopf den Gedanken habe, wenn da eine kleine Veränderung ist, dass die den Content nicht canceln. Mm. Weißt du, dass YouTube vielleicht denkt, okay, da ist irgendwas anders, was weiß ich, was für ein Scan da stattfindet im dunklen Hintergrund. Der denkt, okay, das Video ist nicht 1:1 dasselbe. Mm. Bei TikTok aber jetzt, da widerspreche ich mir selber, ist das das gleiche Video wie auf Instagram.
Ja, okay, krass. Ja, voll geil, wir haben halt voll die Hands-on-Tipps hier.
Ja, ja. Witzig.
So richtig.
Aber das ist jetzt, also geil. Da weiß ich jetzt, vielleicht ist es auch besser, wenn ich das durchgehen lassen würde für Instagram. Ich glaube, es ist auf jeden Fall super viel, es hilft, wenn du die Untertitel auf dem Video hast und wenn es nur die ersten Sekunden sind, weil so viele Leute ohne Ton gucken. Also ist ja auch wieder offensichtlich, oder?
Mhm. Ja, ja, klar.
Und nicht nur auf Auto-Captions verlassen. Und dann Longform war eben eine andere Idee, um auf diese Marke Vegan Cultures ein bisschen aufzubauen und breiter aufzustellen. Ja, aber das ist ein kranker Grind.
Cool. Im Vergleich zu Short. Sag nochmal vielleicht letzte inhaltliche Frage. Du hattest eben das gesagt, dass du einmal die Woche nur Content postest, ne?
Ja. Yeah.
Und du wächst trotzdem noch damit?
Ja, yeah, aber das ist sehr videoabhängig. Es ist kein konstanter Wachstum. Ich merke auch, wenn ein Video nicht gut performt, dann sehe ich, dass nach so 3-4 Tagen es runtergeht, also ins Minus. Aber klar, wenn die Videos durchgängig gut performen, dann wächst es. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt gar nicht posten würde, es immer weiter wächst für eine Zeit lang. Hm. Es ist wirklich so, es ist ein Unterschied von 2-3 Tagen.
Und woran machst du fest, ob ein Video performt oder nicht?
Am ersten Blick ist immer Views, denkt man, okay, krass, aber jetzt zum Beispiel das Dosa-Video ist das perfekte Beispiel, 17 Millionen Views, aber was bewirkt das jetzt wirklich? Hat dann natürlich ein paar mehr Leute auf der Internetseite, auf der Website und so weiter und so fort. Ultimativ ist es, glaube ich, für mich dann wirklich die Conversion, wie viele Leute kriege ich rüber zu meiner Seite? Weil je mehr ich jetzt momentan einfach als
Seite,
Fokus...
Seite, meinst du FollowerInnen Website, oder
sorry,
Website?
Website.
Ah, okay.
Je mehr Leute ich auf meiner Website habe, desto higher rank ich bei Google. Mhm. Und deswegen ist das gerade mein... was war die Frage? Die Fokus, Success Rate, ah, ja. Worauf ich achte.
Mhm.
Deswegen versuche ich auch, wie kriege ich mehr Leute rüber. Aber sonst, mein Gott, ich glaube, Views ist irreführend. Ich würde sagen, einfach, du siehst es ja, dass alle Zahlen müssen stimmen. Ne? Ich finde immer, was ein sehr gutes Beispiel ist, wie viele Leute teilen es, wie viele Shares hast du. Das kann man ja selber in seiner Notification sehen, ne? Und man sieht total oft, dass ein Video viele Views hat, aber gar nicht so viele Leute teilen es. Ich frage, wo kommen diese ganzen Views her? Voll komisch, dass das so gepusht wird. Und dann gibt es ein anderes Video und ich sehe jetzt krank viele Leute es teilen. Und man sieht die Reaktion von den Menschen und man weiß, okay, da habe ich irgendwas getroffen, was die Leute mehr feiern. Das wäre dann wieder...
Hast du dann ein Ratio, dass es so eine Share-View-Ratio gibt, wo du sagst, okay, hey, es
ist... Keine Zahlen, okay. Leider, aber es ist schwierig, weil ich würde auch sagen, dann ultimativ ist es natürlich auch wieder die Follower, ne? Weil ja, zum Beispiel Dosa-Video würde ich jetzt nicht unbedingt als Success ansehen, obwohl es ja diese Zahl hat, ist total komisch.
Mhm.
Ich würde dann sagen, das Teaser-Video hat viel besser performt. Als das Dosa-Video zum Beispiel, weil ich halt weiß, okay, deswegen ist mein Kanal gestiegen. Ich nehme an, das ist die Follower auf dem Kanal, ist dann immer noch, worauf ich achte, dass das konstant wächst.
Alright, Paulina, dann würde ich sagen, wir müssen langsam, aber sicher leider zum Ende kommen. Ich habe schon Hunger.
Gott.
Ich habe Hunger. Und ja, Abschlussfragen, wir haben immer traditionell, wir haben unsere Einstiegsfrage nicht gestellt, aber die skippen wir jetzt.
Okay,
ich habe eher das Gefühl, dass das irgendwie den Gesprächsfluss killt. Wir müssen die vielleicht anders platzieren.
Thema für.
Ich glaube, das ist. Ja. Da wird hier das ganze Podcast nach überdacht gerade.
Ja, so ist das, ja. Also.
Thema für ein anderes,
genau.
Anderen Zeitpunkt.
Erste Frage finde ich jetzt richtig spannend, weil du bist, glaube ich, der erste Gast, auch der international, also aus in einem internationalen Land lebt.
Und in einem internationalen Land.
Meine Sprache passt sich dir an.
Ja. Alle Satzbauten und hier.
Was fragen wir jeden Gast, jede Gästin? Was ist das Geilste, was der geilste Scheiß, den du auf Social kürzlich gesehen hast?
Das Erste, was jetzt, worüber ich nachdenke, ist ein Video, was ich letztens gesehen habe. Ich fand das war so ein geiler Move. Das, kennt ihr Teddy Swims? Heißt er?
Ja.
Ja.
Der Typ, habt ihr die Videos gesehen, wo er mit Straßensängern, ich fand das, weil es sieht ja aus, als würde der einfach so zufällig den auf der Straße begegnen, weißt du?
Ja.
Und es ist ja 100% gestaged. Ja, gestaged.
Er ist ja auch gefühlt, jede Woche trifft er ja einen.
Ja, ja, klar, jetzt mittlerweile. Aber als das erste Mal, als ich das Video gesehen habe, ich war so mega gehuckt. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ich dachte so, hey, wie geil ist das denn, dass der da vorbeiläuft und mit diesem Mädchen anfängt zu singen. Und dann haut er seine Stimme da rein ins Mikrofon. Und so, Alter. Dann kam das zweite Video. Also, Moment mal, was ist denn hier los? Und das war, ich fand es mega sympathisch, ich fand es voll gut. Er hat es geschafft, etwas, diesen Streetsinger-Moment zu nutzen. Und das ist ja mega sympathisch. Ne? Er ist super nett zu denen, er singt mit denen zusammen, die umarmen sich. Es ist ein Win-Win für jeden. Was aber auch dann, kommt ja auch noch dazu, dass die mit denen er zusammen dieses Duo macht oder die Collab, die haben ja auch schon eine sehr große Reichweite auf Instagram oder auf TikTok.
Was irgendwo lustig ist, weil ich glaube, das Format gab es schon, aber halt authentisch und echt. Also ich glaube, es gibt so ein paar Videos, die mal viral gegangen sind. Ich kriege gerade nicht mehr zusammen, welche KünstlerInnen das waren.
Okay.
Die dann halt wirklich Leuten, Straßensängern, an denen vorbeigegangen sind und die haben gerade ihren Song gesungen und sind dann dazugekommen. Und die Videos sind halt immer geistesgestört viral gegangen. Und dementsprechend, glaube ich, hat das bestimmt irgendjemand von seinem Marketingteam gesehen und hat das angewandt als Strategie.
Ja, voll clever.
Mega smart.
Alright, das war Frage Nummer 1.
Jetzt eine zweite Frage. Jetzt wird's kompliziert für dich, glaube ich.
Hast du dich nicht vorbereitet?
Let's see.
Dann wird es gefreestylt.
Abwarten.
Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen und in unser Podcast kommen?
Ihr kennt sie bestimmt. Kennt ihr Maya?
Ja.
Fit Green Mind?
Also ich kenne sie nicht, ich kenne sie nicht persönlich, aber klar, ja.
Sie ist total cool. Und sie hat gerade Abitur gemacht.
So crazy.
Und ich glaube, wo ist die 3 Millionen?
Ach, diese, ja, ich
glaube. Das ist so das deutsche Vegan Food Face.
Wie heißt die, Maya?
Fit Green Mind.
Ah, ja, doch.
Und sie ist total cool, weil, wie gesagt, sie hat gerade Abitur gemacht und sie hat vor Jahren angefangen. Und ich glaube, ihr müsst ja mal chatten, weil wie hat sie damit angefangen und wie hat sie diese Strategie so entwickelt, dass das auch so durch die Decke gegangen ist.
Cool.
Und die könnte ich vorstellen.
Das ist doch fantastisch.
Jetzt auch nicht persönlich, aber ich habe mit dir geschrieben und
cool. Let's give it a shot. Hey, nice. Tausend Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Hermann, das war schön.
Wir haben es geschafft. Leicht holprig, aber wir sind durch.
Das war gut. Tausend Dank. Ja, das ist sehr wert zu schätzen.
Trickisch war es.
Sehr trickisch. Was hatten wir noch? Wir hatten ein paar, oder? Die schneiden wir auch zusammen. Kleinen Teaser. Bitte nicht.
Okay.
Bitte nicht.
Danke.
Nein, das war richtig cool bei euch. Dankeschön.
Danke dir. Ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, schickt uns Feedback, empfehlt den Podcast bitte weiter, denn je mehr Leute uns zuhören, desto mehr spannende Leute können wir hier reinholen und desto mehr spannenden Content bekommt ihr. Liebe Grüße, tschüss.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.